Du bist der Höchste, oh Herr, über alle Erden. Psalm 8 haben wir gehört. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger als Gott gemacht. So steht es in meiner Bibel. Ja, ich möchte uns auch durch die Predigt eine Geschichte oder einen Erlebnisbericht erzählen von jemandem. Und zwar 1971, wenige Tage vor Weihnachten, fuhr ein 21-jähriger junger Mann, ist mir ja nicht alt mit 21, von München kommend Richtung Schweiz, mit dem Ziel, einen ganz bestimmten Ort in Südfrankreich aufzusuchen. Das unbedingte Verlangen, dorthin zu kommen, damals war noch nicht EU, also man hat noch Grenzenpässe braucht, Schweiz braucht man sowieso, aber mit keinen Fremdsprachenkenntnissen, Straßenkarten am Beifahrersitz für ein paar Tage Proviant, Pass und so weiter dabei, einige Franken und einige Frauen. Am zweiten Tag hat dieser junge Mann bereits große Genickschmerzen, so hören wir da, weil in der Schweiz während der Nachtfahrt starker Nebel war und dieser Mann war mit so einem VW unterwegs und die haben damals luftgekühlte Motoren gehabt und eine schlechte Heizung. Und dann hat man sie direkt an die Scheibe ganz vorn hin hängen müssen, dass man da was sieht draußen. Ja. Und so hat er Genickschmerzen gekriegt und das Schlafen im Auto hat man das Seine dazu beitragen. Ja, doch das hat überhaupt nichts geändert an den Plänen. Unbedingt diesen Ort, den er da, von dem er sich etwas erwartet, zu erreichen. Und jetzt möchte ich einen Schwenk machen zu Psalm 130. Es ist ein Psalm, ein Lobgesang, der gesungen worden ist auf dem Weg Richtung Jerusalem. Und dort wird die Geschichte eines Mannes dargestellt, der tiefe Nöte gehabt hat. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr, höre mich doch. Sei nicht taub für meinen Hilferuf. Wolltest der Sünden du gedenken? Wolltest du Sünden anrechnen? Herr, wer könnte vor dir bestehen? Aber bei dir ist viel Vergebung, damit man dich ehre und dir gehorche. Meine ganze Hoffnung setze ich in dich, oh Herr. Und ich warte auf dein helfendes Wort. Mehr als ein Wächter sich sehnt nach dem Morgen, sehne ich mich, Herr, nach dir. Mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen. Höre, Israel, hoffe auf den Herrn, denn er ist gut zu uns. Und er ist immer bereit, uns zu retten. Ja, der Herr wird Israel retten aus aller Schuld. Wir erleben da einen Mann, der in großer Not war. Tiefer Not, wird nicht beschrieben, die Not. War es Krankheit? War es Verfolgung? War es Beziehungscrash? War es Sünde in seinem Leben? War es finanzielle Schuld oder anderes, jedenfalls große Not. Und er schreit diese Not zum Herrn. Ob er irgendwo in der Natur draußen alleine war oder ob er sie im Keller eingesperrt hat, das lesen wir da nicht. Auf jeden Fall schreit er zum Herrn, wirklich, er drückt es aus, er formuliert es. Diese seine Not. Ob diese Not fremdverschuldet war oder eigenverschuldet, wird auch nicht dargestellt. Jedenfalls nicht zuerst. Und Herr, höre mein Gebet, höre mein Schreien, höre meinen Hilfenruf, sei nicht taub. Das drückt doch aus oder zeigt, dass das Gebet, das er da aus tiefstem Herzen hervorgeschrien hat, nicht gleich erhört worden ist. Und er betet gar nicht um Erhörung. Er sagt nur, Herr, höre mein Gebet. Er schreibt Gott nicht vor, wie er, was er machen soll. Genau. Wie die Rettung ausschauen soll oder die Lösung. Es genügt ihm, wann er weiß oder spürt, Gott, der Allmächtige, der Höchste, hört mein Gebet. Er betet zum Herrn. Spurgeon schreibt zu dieser einen Aussage, Herr, höre meine Stimme. Er schreibt, das ist alles, was wir bitten, dass Gott uns hört. Aber mit nichts weniger geben wir uns zufrieden. Wenn nur der Herr uns hört, so wollen wir getrost seiner Weisheit überlassen, ob er uns antworten will oder nicht. Es ist wichtiger, dass er uns hört, als dass er uns antwortet. Wenn der Herr uns eine absolute Verheißung gegeben hätte, alle unsere Bitten zu erfüllen, wäre das eher ein Fluch für uns als ein Segen. Denn wir würden damit die Verantwortung für unser ganzes Leben ganz allein auf uns selbst nehmen. Und das wäre eine ungemein schwierige Situation für uns. Nun aber hört der Herr unser Gebet und das ist genug. Wir wollen, dass nur dann unsere Bitten erfüllt, wenn es für uns und zu seiner Ehre gut ist. Es ist hier auch zu beachten, dass der Psalmist laut betet. Laut zu beten ist zwar nicht notwendig, aber sehr hilfreich. Die Stimme unterstützt die Gedanken. Doch hat auch unser stilles Gebet eine Stimme. Unser Weinen und das Leid, das man nicht aussprechen kann. Auch das wird der Herr hören, wenn es an ihn gerichtet ist. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens, meinen Hilferuf. Und während er so betet und doch immer wieder betet, denn es heißt, Herr, sei nicht taub für meinen Hilfeschrei, Hilferuf. Das heißt, es ist eine gewisse Zeit verstrichen da, während er so betet und ins Nachdenken kommt, läuft vielleicht sein Leben wie ein Film vor ihm ab. Und oft sind Schwierigkeiten genau das, wo wir am ehesten unser Leben reflektieren. Noch einmal nachdenken, was war, was ist, wo soll ich hin, wo will ich hin? Ja. Was ist passiert oder nicht passiert? Er betet, wiederholt. Und wie er da so diese Gedanken hat und sein Leben vielleicht so vorbeiläuft an ihm, da kommt er dann zu dem Punkt, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Es gibt in Jesaja eine Stelle im ersten Kapitel, und die möchte ich uns auch noch vorlesen. Wir können uns das so vorstellen, da sagt Gott zu dir vielleicht, lass uns miteinander rechten. Lass uns dein Leben anschauen. Karl, komm, setz dich her, schau mir dein Leben an. Alle Gedanken, alle Worte, alle Taten, alle Unterlassungen. Und zwar nach meinen Aufzeichnungen, sagt Gott, nicht nach deine geschwärzten Berichte, wo vielleicht vieles fällt dann oder so. Und setzen wir uns zusammen, schauen wir das durch. Ja? Und so mag es dem Peter vielleicht ergangen sein. Denn in seiner Seele entfesselt sie bei der Hilfeschrei. Dahingehend, Herr, wenn du Sünden anrechnen wolltest, wenn du das machst, wenn du das, was wir da jetzt entdecken und sehen, wenn du das alles genau abrechnen willst, wer kann dann bestehen? Vielleicht gibt es wen, der bestehen kann. Ich nicht. Ich ganz sicher nicht. Wer könnte bestehen? Das beantwortet sich fast schon selber. Niemand. könnte vor ihm bestehen, wenn das Leben so beleuchtet wird aus der Perspektive Gottes. Aber es bleibt dort nicht stehen. Es kommt ein wunderbares Aber. Ob er dieses Aber von seinem Vater gehört hat oder von den Vorvätern und diese Aussage beim Gottes in dem Moment klar gemacht hat. Es ist ein herrliches Aber. Es steht nicht überall Aber, aber da steht es. Bei dir, Herr, finden wir Vergebung. Allherr, höchste Autorität. Ich brauche Vergebung. Da ist viel schiefgelaufen. Schuld ist in mein Leben. Sünde ist in mein Leben. Wo finde ich Vergebung? Bei dir, Herr, finden wir Vergebung. Das ist das wunderbare Aber, von dem wir da lesen. Und das ist diese frohe Botschaft. Er hat den Vorteil, aber wir lesen jetzt vielleicht weiter bei unserem Fahrer da Richtung Südfrankreich. Dieser Mann ist auch geplagt, dieser junge Mann, von Sündenschuld, von inneren Nöten. Er hat keine äußeren Krankheiten. Und so erhofft er sich von dem bekannten Marienwallfahrt zu Lourdes, er ist Katholik, Lösung, Hoffnung, Erleichterung. Und so nimmt er das auf sich, dass er da fährt und sein Geld einsetzt. Er kommt dort da tatsächlich an, ist etwas ernüchtert, weil, obwohl Millionen von Pilgern jedes Jahr dorthin kommen, zu dieser Zeit ist Gott nicht Saison, es sind nur wenige Leute dort, diese Stimmung ist nicht vorhanden, die Touristenstraße, die mit den Souvenirläden, sind nur ein paar so Geschäfte offen, aber doch. Er kommt dorthin und geht dorthin, um Erleichterung zu finden. Und er betet da Rosenkranz, Rosenkränze. Und dann kauft er sich ein Lourdeswasser, ein Heilwasser in so einer umflochtenen Glasflasche. Aber es bleibt eigentlich alles beim Alten. Das Problem, mit dem er hingekommen ist, findet dort nicht die Lösung. Nur dieser Gedanke im Hinterkopf, vielleicht einige Pluspunkte gesammelt zu haben durch diese Pilgerfahrt. Ja. Sein Problem ist, dass er nicht die richtige Adresse gesucht hat. Der Psalmist, der betet zum Herrn, zum Höchsten. Freilich muss man sagen, es ist ihm eingetrichtert worden, oder er hat so verstanden, dass für so kleine Menschen und für so Kleinigkeiten der Allerhöchste wenig Zeit hat oder keine. Dafür brauchst du am besten Lobbyisten, ein paar, die da mithelfen, Heilige. Und am allerbesten wäre natürlich die Maria, sie wird dort Mutter Gottes genannt. Da hätte es die größten Chancen. Aber seine Erfahrung wird es nicht. Er bekommt keine Erleichterung. Und so fährt er dann wieder Richtung Heimat. Mit Lourdeswasser. Schon erleichtert, aber nur das Portemonnaie. Er hat etwas gebraucht da. Ja. Der Psalmist, frei formuliert, schreit er zu Gott seine ganze Not. Und tatsächlich, in dem Fall mag Sündennot gewesen sein, auch bei diesem Psalmisten, weil die Antwort so ist, er findet dort Vergebung. Er findet dort Vergebung. Wer sucht, der findet. Er findet Vergebung. Bei dir ist viel Vergebung zu finden, was zu einer anderen Stelle. Wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass man bei Gott Vergebung findet? 2. Korinther 5, Vers 19 gibt uns eine Antwort und Kolosser 2, Vers 13 ebenfalls. Er hat den Schuldbrief, Jesus, der Herr selber, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Diese ganze Liste. Und hat den weggetan und an das Kreuz geheftet. Denn Gott war in Christus Jesus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Bei Gott ist viel Vergebung zu finden. Man muss sie nur suchen. Und manche finden ohne zu suchen. So groß ist die Gnade Gottes. Psalm 130. Wer wird bestehen? Wer wird also bestehen vor Gott? Derjenige, wo die Listen nicht geschwärzt worden ist, sondern auf einmal weiß ist, leer. Weil ein anderer das abgearbeitet hat mit seinem Leib und Blut. Jesus, das Lamm Gottes, preist den Herrn. Eine wunderbare Botschaft. Eine wunderbare Botschaft. Ich harre des Herrn. Meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Nach dieser Erkenntnis und schon vorher sagt er, meine ganze Hoffnung setze auf den Herrn. Ich setze nicht mehr am heiligen Ulrich und nicht mehr auf die unbefleckte Empfängnis und nicht mehr auf meine Leistung, sondern ich setze meine Hoffnung ganz auf den Herrn. Den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gott errettet gerne. Glauben wir das? Er liebt es zu erretten. Er liebt es, Menschen zu retten. Meine Seele wartet auf den Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Weil ich in großen Nöten, aber an Christen in Not kommen. Und Psalm 23 beschreibt nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen, in die Christen kommen können und Gläubige. Wenn Christen in Not kommen, dann ist sicher die Sehnsucht größer, zum Herrn zu kommen, in die himmlische Heimat. Aber wenn es uns gut geht, dann darf das nur ein bisschen warten, so denkt man, ein bisschen im Hinterkopf, einschließlich mir selber. Aber der Psalmist, ob es David war oder wer anderer, das ist nicht aufgeschrieben, er wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Und wer einmal beim Bundesheer war, und ich persönlich war nur beim Bundesheer damals, der weiß, wie das ist, wenn man Woche schiebt und nichts ist los. Und dann wird es eins und zwei und drei. Und dann wollen die Augen zufallen. Viere, und du weißt genau, wenn du einschlafst, dann gibt es eine ganz große Strafe, gibt es ein Gerichtsverfahren, Militärgericht. Aber es ist ein Kampf. Und so wartet man, bis das endlich irgendwo da hinten es grau wird und vielleicht die Dämmerung hervorkommt. Also man hat eine Sehnsucht. Und so war es auch bei diesen Wächtern damals, die auf der Mauer gegangen sind, da in der Stadt, und auf den Morgen gewartet haben und geharrt haben und gewartet haben. Und so sehen sie die Seele dieses Psalmisten auf den Herrn, wenn er erscheint. Seine Erfahrung möchte er nicht bei sich behalten. Volk Israel, hoffe auf den Herrn, denn er ist gut zu uns. Wir haben eine Erfahrung. Und ich hoffe, du hast auch Erfahrung mit dem Herrn. Erfahrung, die dir sagt und bestätigt, der Herr ist gut. Er ist wirklich gut. Auch wenn ich momentan in Not bin, der Herr ist gut zu uns. Er möchte es nicht für sich behalten. Er ruft dem Volk Israel zu, hoffe Israel auf den Herrn. Denk an deine Geschichte, denk an deine Erfahrungen. Und er ist immer noch bereit zu retten. Er ist gern bereit, er ist willig, Gott ist willig zu retten. Und das dürfen wir auch heute verkünden und sagen. Gott möchte, dass heute Menschen zum Glauben kommen. Auch da erinnern. Gott möchte, dass heute Menschen wachsen im Glauben. Auch da erinnern. Gott möchte, dass sie Leute bekehren, ihre Sünde erkennen. Wenn das das Problem ist, und bezüglich Gott haben wir immer dieses Problem, und umkehren und ihr Leben auf Jesus werfen und sie von dort freimachen lassen. Ja, und das dürfen wir im persönlichen Gebet machen. Wir können den Psalm verwenden, das sind Gebete. Wir dürfen sogar so sagen, wie es uns ums Herz ist, ja. Gott kennt sowieso das Herz. Er weiß sowieso jeden Gedanken. Und es ist gut, wenn wir es formulieren. Dieser junge Mann ist nach Hause gefahren mit einer Erfahrung reicher, ernüchtert, etwas erleichtert finanziell. Aber damit ist die Geschichte, Gottlob, nicht zu Ende. Denn beim Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Lesen wir in Vers 7. Und so war es auch bei diesem jungen Mann dann, während er gesucht hat, da irgendwo in Frankreich, in Pyrenäen, vergeblich, hat Gott schon längst angefangen, ihn zu suchen. Ja? Und dreiviertel Jahr später, die Schuldgefühle waren auch nicht weg und das Fragen nach dem Sinn des Lebens und andere Fragen, hat ihm der Vater seiner Freundin immer wieder mal so Langspielplatten anhören lassen von Evangelisationen. Hat es damals gegeben, Langspielplatten. Was ich, Jans Team, Billy Graham und Ulrich Bazzani war noch nicht damals, das war 1972. Und das hat ihn dann mehr und mehr interessiert und mehr hat er erkannt, worin die frohe Botschaft eigentlich besteht. Als guter Katholik ist er ja jeden Sonntag fast in Kirchen gegangen und hat dort auch das Evangelium gehört. Das will ich auch gar nicht abwerten. Nur unter Evangelium versteht man dann nicht die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus, sondern unter Evangelium versteht man dann halt, dass man was liest aus den vier Evangelien, aber nicht konzentriert jetzt diesen Punkt, wo Jesus als das unschuldige Lamm für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Und dass man das annehmen darf, ja annehmen muss für sich, sonst kommt es nicht persönlich zur Wirkung. Aber da hat er verstanden, dass das mit dem Kreuz, wo Jesus da verblutet ist, das kein Unfall nicht war, sondern dass das einen ursächlichen Zusammenhang hat mit seinen, sogar mit seinen Sünden. Und dass genau da drin und auf diesem Punkt und in diesem Herrn und in diesem Jesus seine persönliche Erlösung fixiert ist oder begründet ist. Ja. Und zu dem Punkt ist er dann etwas später gekommen, dass er bei seiner sogenannten Evangelisation sein Leben, seinen Mist, seine Fragen über Herkunft und Zukunft und den Sinn des Lebens, dass er die bei Jesus abgeladen hat, Jesus das Leben übergeben hat, gesagt hat, Herr, du bist auferstanden, komm in mein Leben. Ich brauche dich, ich bin Sünder. Aber ich möchte, dass du mein Herr bist. Du sollst mein Herr sein. Ja, und dann ist das Wunder geschehen, auf das er in Lourdes gehofft hat. eine Leichtigkeit, ein Abfall vom Druck war da, den hat er erlebt. Und ja, eine Leichtigkeit, eine Liebe, eine Art von Liebe, die er bisher nicht gekannt hat. Ja, und das war von Gott, das war der Herr. Während er in Lourdes suchte, hat ihn der Herr zu Hause gefunden. Preis den Herrn, eine wunderbare Sache. Der Herr allein, und darum bitte das Wort schon, in Jesus Christus wird schlussendlich alles gut. Aber eben in Jesus Christus. Und vom persönlichen Weg, vom persönlichen Erleben weg, kommt dann der Punkt, wo man es andere sagen möchte, wo man es nicht für sich behalten möchte, so erlebt es der Psalmist. Und er ruft Israel auf und er bezeugt es vor der ganzen Welt bis zu uns her, dass Gott Retter ist. Der Retter, der Erlöser, der Freimacher, der Herr aller Herren, der gute Hirte, Jesus Christus. Freilich, wir warten noch, auch als Christen, auf bestimmte Dinge. Wir warten nur auf das Leibeserlösung, auf den Zustand, wo es kein Leid, keinen Schmerz, keine Tränen mehr gibt. Der ist noch nicht eingetreten. Manche im Westen denken, das müsste hier schon so sein, in der Lebensbildung da, aber viele im Osten oder in arabischen Ländern oder in südlichen Ländern erleben es anders. Sie erleben Leid, Verfolgung, Schmerz, Entbehrung, Entwürdigung, Zurücksetzung. Und trotzdem, in Jesus wird alles, alles gut. Zuerst die Befreiung von Schuld und Sünde, ein neues Leben. Wir warten auf den Tag der Entrückung. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Das ist alles noch nicht eintreten. Und es wird kommen. So sicher wie das Amen im Gebet. Nur sicherer. Ja. Das ist ein Lied, bei manchen steht drüber ein Wallfahrtslied. Weil es ist gesungen worden, wie schon gesagt, auf dem Weg nach Jerusalem. Darum heißt es ein Wallfahrtslied. Man hat sich dann vergegenwärtigt, was der Herr gemacht hat. Was man persönlich erlebt hat. Der hat sein Lied, Strophen, gebündelt und damit es gesungen werden kann. Überhaupt die Psalmen. Und es ist gut, wenn man sich das immer wieder mal vor Augen hält, was man auch persönlich erlebt hat, woher man gekommen ist, was der Herr Jesus gemacht hat und was er noch machen wird und wer er ist und wo man sein sollte und wie man leben sollte, wie man Nachfolge leben sollte. Ja. Es heißt auch ein Stufenlied, bei manchen steht so drüber, weil es auf den Stufen zum Tempel hinauf gesungen worden ist, laut, gemeinsam oder auch persönlich. Es heißt auch das höhere Lied oder der höhere Chor, weil das von den Männern im Vorhof gesungen worden ist und der Vorhof der Männer lag etwas höher als wie der Vorhof der Frauen. Darum ist für einen höheren Chor. Ja. Eben auf Wegen, wo man herausgenommen ist, so wie der in große Not gekommen ist, da war er herausgenommen, wo man sich dann vergegenwärtigt. Ja, ich bin als Gläubiger, als Kind Gottes auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Da ist mein Ziel. Und nicht da auf dieser Welt, schlussendlich. Und dort wird letztendlich alles gut. Und dafür wollen wir und können wir loben und preisen. Ja, Jesus macht frei. Jesus macht neu. Das hat dieser junge Mann erlebt. Und er hat einige Zeit später dann das Lourdes Wasser, das er da mit nach Hause genommen hat, weil es eben wirkungslos war, einfach verschüttet. Ja. Und braucht es nicht mehr. Es ist nicht mehr da. Die Flaschen ist vielleicht nur vorhanden, weil es so schön umflochten war. Das weiß ich nicht. Okay. Ja. Und wenn ihr dann irgendwann wissen wollt, wer dieser Mann, dieser Junge war, wenn er nicht gestorben ist, so lebt er noch heute. Und er lebt noch heute. Ja. Wollen wir noch beten? Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Psalm. Ich danke dir für das Vorrecht, in tiefen Nöten wirklich zu dir schreien zu dürfen. Der Psalm und andere, dir das sagen zu dürfen, wie es einem ums Herz ist. Auf die vertrauen dürfen. Danke, Vater im Himmel, dass du den Jesus Christus geoffenbart hast. Sichtbar gemacht hast, wie du bist, wie du denkst, wie du liebst, wie du suchst, was wirklich wichtig ist und wo unser Ziel sein sollte, aufgrund deiner Gnade und Barmherzigkeit. Danke. Danke, dass du uns so geadelt hast und adelst. Dir gebührt alle Ehre. Es ist nicht unsere Leistung. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Schuldbrief, ob er lang oder kurz ist, ausgelöscht hast, bezahlt hast. Und dass wir bei dir die Erfahrung machen dürfen, erhalten. Und ich bete, dass du hineinwirkst in da herinnen, in Menschenherzen, die in einer Not stecken, dass sie es erleben, dass sie frei werden. Zuerst einmal von Schuld und Sünde dir gegenüber. Danke, dass bei dir Vergebung ist und wirklich viel Vergebung zu finden ist, weil du liebst. Amen.